Ja, meine Damen und Herren, heute fange ich mit dem dritten Teil der Vorlesung an, die Formlosigkeit der Moderne. Es geht um Georg Lukács und Carl Schmitt, auch ein Paar der Extreme. Radikalisierung der Krieger- bzw. der Prophetenfunktion sind nicht die beiden einzigen Quellen des theoretischen Radikalismus. Lukács und Schmitt radikalisieren andere Gebiete. Das heißt, wir müssen jetzt etwas umschalten, denn Georg Lukács kommt von der Ästhetik her, der Kunsttheorie, und Carl Schmitt vom Staatsrecht. Also, nach Militär und Religion haben wir es jetzt mit Kunst und Recht zu tun. Ich schließe dieses Paar feindlicher Brüder, es sind ja auch feindliche Brüder, an Jünger und Bloch aus systematischen Gründen an, denn bei Lukács und Schmitt geht es weiter und viel intensiver um das, wovon zuletzt die Rede war, nämlich die Formfragen. Sie erinnern sich, Kirche und Heer als zwei Modelle der Formierung der modernen Gesellschaft. Lukács und Schmitt haben im Kern eine gemeinsame Frage, nämlich die Frage, welches ist die Form der modernen Gesellschaft? Wer garantiert die Form der modernen Gesellschaft? Ja, ein paar Bilder. Das ist Georg Lukács und Carl Schmitt. Und die Lebensdaten gebe ich Ihnen auch noch dazu. Sehen Sie, sind auch alt geworden, 1885 bis 1971, die Lebensdaten von Georg Lukács, Carl Schmitt 1888 bis 1985. Ja, Lukács und Schmitt sind sozusagen Spezialisten in Formfragen, denn sowohl im Bereich der Ästhetik wie im Bereich des öffentlichen Rechts handelt es sich darum, über Formen Urteile zu fällen. Also wir steigen jetzt in ganz andere Gebiete ein. Lukács, der Ästhetiker, und Schmitt, der Staatsrechtler, haben über die Form der modernen Gesellschaft nachgedacht und sie haben Urteile gefällt über diese Form. Man kann es auch so sagen, sie haben einen Prozess gegen die Formlosigkeit der Moderne geführt und diesen Prozess will ich Ihnen vorführen. Der Prozess, den Lukács, der Moderne, bereitet, hat ihn an die Seite Stalins geführt und der Prozess, den Carl Schmitt, der Moderne, bereitet hat, hat ihn an die Seite Hitlers geführt. Und ich verfolge diese Wege hintereinander. Ich behandle zuerst Lukács' Weg an die Seite Stalins und anschließend Carl Schmitts Weg an die Seite Hitlers. Dabei konzentriere ich mich zeitlich vor allem auf die Entwicklung von vor dem Ersten Weltkrieg. Wir steigen also etwa in der gleichen Zeit wieder ein, 1911-12 hier in unserem Fall, bis 1933. Lukács wurde ebenso wenig als Bolschewist geboren wie Carl Schmitt als Nationalsozialist. Es war die Radikalisierung der Formfrage unter einmal ästhetischen Gesichtspunkten, einmal staatsrechtlichen Gesichtspunkten, die sie in einem dramatischen Prozess von Orientierungen und Umorientierungen an die Seite Stalins und Hitlers geführt haben. Ich werde insgesamt 5 Vorlesungsstunden für dieses Paar benötigen. Diese Kombination Georg Lukács, Carl Schmitt, die ich zuerst hier auch in meiner Freiburger Antrittsvorlesung vor langer Zeit, November 88, erstmal ausprobiert habe, die war damals sehr umstritten. Das durfte man eigentlich gar nicht machen. Aber langsam setzt sich die Konstellation durch. Insbesondere möchte ich Sie hinweisen auf diese Arbeit von Lutz Niethammer, der etliches davon aufgegriffen hat, in seinem Buch über kollektive Identität, auch eine Frage der Form der Moderne, heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur, ein Buch, das Historiker und Soziologen wohl auch noch lange beschäftigen wird. Ja, wie gesagt, ich fange zuerst an mit Georg Lukács, mit meinem ersten Punkt, der heißt über Formen urteilen, über Formen urteilen. Und zwar fange ich an mit einer Frühschrift von Lukács aus dem Jahre 1911. Die hat den Titel Die Seele und die Formen. Der Titel signalisiert das schon, es geht um Formfragen. Das Buch besteht aus einer Reihe von Essays. Was ist ein Essay? Das ist nun nicht das, was Sie vermehrt jetzt unter Einfluss des amerikanischen Vokabulars im Bologna-Prozess schreiben müssen, sondern es ist noch etwas anderes, wie Sie gleich sehen werden. Was ist ein Essay? Lukács lässt uns nicht allein mit dieser Frage, denn der erste Essay hat den Titel eben über Wesen und Form des Essays geschrieben, als ein Brief an Leo Popper. Leo Popper nicht zu verwechseln mit Sir Karl Popper. Leo Popper ist ein ungarischer Kunsttheoretiker Anfang des Jahrhunderts, dessen Beiträge zur Ästhetiktheorie hochspannend sind. Sie sind überhaupt, ich glaube, erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wiederentdeckt worden. Schwere und Abstraktion ist ein berühmtes Buch von Leo Popper. Also, das Ganze fängt an mit den Worten, ich zitiere, mein Freund, die Essays, die für dieses Buch bestimmt sind, liegen vor mir und ich frage mich, darf man solche Arbeiten herausgeben? Kann aus ihnen eine neue Einheit, ein Buch entstehen? Denn für uns kommt es jetzt nicht darauf an, was diese Essays als literarhistorische Studien bieten könnten, sondern ob etwas in ihnen ist, wodurch sie zu einer neuen eigenen Form werden und ob dieses Prinzip in jedem das gleiche ist. Was ist diese Einheit, wenn sie überhaupt da ist? Zitat Anfang. Lukács lenkt sogleich von seinem Essay über den Essay, den er dieser Sammlung, wie wir sagen, voranstellen, auf die Frage, ist die Form des Essays überhaupt eine einheitliche Form? Kann man überhaupt einen Essay verteidigen, wo er doch so ein Mischding ist zwischen Wissenschaft und Kunst? Was ist überhaupt ein Essay, fragt er. Ein gut geschriebener Text. Was gut geschrieben ist im Sinne ästhetischer Normen, wäre ja ein literarisches Kunstwerk. Ein gut geschriebener Text, also auch eine gut geschriebene Annonce oder Tagesneuigkeit, fragt er. Auf der anderen Seite gibt es die wissenschaftlichen Texte, die, ich zitiere, wie eine Hypothese der Naturwissenschaft, wie eine neue Konstruktion eines Maschinenteils in dem Augenblick all ihren Wert verloren haben, da eine neue, bessere vorhanden ist. Wenn aber, was ich hoffe und erwarte, jemand die neue Dramaturgie schreiben würde, eine Dramaturgie für Corneille gegen Shakespeare, was könnte dies der Lessingschen Dramaturgie anhaben? Zitat Ende. Nein, sagt Lukács, der Essay ist so etwas wie eine eigene Kunstform. Es ist eigentlich keine wissenschaftliche Arbeit, die nach, wie Weber ja auch sagte, nach 20, 30 Jahren völlig überholt ist. Es ist eine eigene Kunstform, die etwas Bleibendes hat, aber was für eine? Zunächst bringt Lukács die Opposition Wissenschaft einerseits und Kunst andererseits ins Spiel. Er schreibt, ich zitiere, in der Wissenschaft wirken auf uns die Inhalte, in der Kunst die Formen. Die Wissenschaft bietet uns Tatsachen und ihre Zusammenhänge, die Kunst aber Seelen und Schicksale. Hier scheiden sich die Wege, hier gibt es keinen Ersatz und keine Übergänge. Zitat Ende. Wo steht also der Essay? Also nochmal Seele und Schicksal, darum geht es in der Kunst. Der Künstler formt dies, aber das ist natürlich noch etwas ungenau. Nehmen Sie eine Dichtung, Homers Odyssee, worauf sich ja Ästheten immer zuerst beziehen. Da geht es um Seele und Schicksal, das ist evident. Aber, fragt Lukács, geht es dort um ein Leben, die Irrfahrten des Odysseus, oder geht es um das Leben, das Leben überhaupt. Und hier tut sich für Lukács eine Differenz auf. Er schreibt, es gibt also zwei Typen seelischer Wirklichkeit. Das Leben und das Leben. Unterschiedlich betont, nicht? Das Leben, da hat er das kursiv gesetzt und bei das Leben hat er Leben kursiv gesetzt. Beide sind gleich wirklich, sie können aber nie gleichzeitig wirklich sein. In jedem Erlebnis eines jeden Menschen sind beide Elemente enthalten, wenn auch in immer verschiedener Stärke und Tiefe, auch in der Erinnerung bald dieses, bald jenes. Auf einmal können wir sie aber nur in einer Form empfinden. Also das Leben, nicht wahr? Das ist die Vielfalt der Menschen und der Welt. Das gestaltet die Dichter, gestaltet die Dichtung im Kunstwerk. Lukács schreibt, die Dichtung an sich kennt nichts, was jenseits der Dinge wäre. Ihr ist jedes Ding ein ernstes und einziges und unvergleichliches. Darum kennt die Dichtung auch die Fragen nicht. Man richtet an reine Dinge keine Fragen, nur an ihre Zusammenhänge. Denn wie im Märchen wird hier aus jeder Frage wieder ein Ding dem ähnlich, das sie zum Leben erweckte. Der Held steht am Kreuzweg oder inmitten des Kampfes, aber der Kreuzweg und der Kampf sind nicht Schicksale, denen gegenüber es Fragen und Antworten gibt, es sind einfach wörtlich Kämpfe und Kreuzwege. Davon erzählt die Dichtung, so passiert das eben. Odysseus zwischen Skylla und Charybdis oder hört die Sirenen etc. Es sind einfach Kämpfe und Kreuzwege. Aber wovon spricht denn dann der Essay? Er spricht auch von der Literatur, aber, wie Lukács sagt, seltsam abgehoben. Im Essay, ich zitiere, in der wirklich tiefen Kritik, aber gibt es kein Leben der Dinge, keine Bilder, nur Transparenz, nur etwas, das kein Bild vollwertig auszudrücken fähig wäre. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es das überhaupt, etwas, das kein Bild vollwertig auszudrücken fähig wäre? Eine schwierige Frage. Lukács kommt dann mit seinen Reflexionen auf das uns allen ja vertraute allgemeine Problem des Schreibens. Etwas schreiben. Schreiben ist immer ordnen, sagt er. Ich zitiere, und weil jedes Schreiben sowohl die Einheit als die Vielheit erstrebt, ist dies das Stilproblem aller. Das Gleichgewicht im Vielerlei der Dinge, das reich gegliederte in der einstoffigen Masse. Soweit Lukács. Es gibt also in jedem Schreiben ein Stilproblem und dieses, der Stil, scheidet eben die Kunstform. Lukács führt aus, ich zitiere, ich will kurz sein. Wenn man die verschiedenen Formen der Dichtung, also er meint Epik, Lyrik, Dramatik, wenn man die verschiedenen Formen der Dichtung mit dem vom Prisma gebrochenen Sonnenlicht vergleichen würde, so wären die Schriften der Essayisten die ultravioletten Strahlen, die man nicht sieht, die ultravioletten Strahlen. Es gibt also Erlebnisse, die von keiner Gebärde ausgedrückt werden könnten und die sich dennoch nach einem Ausdruck sehnen. Du weißt schon aus allem Gesagten, welche ich meine und welcher Art sie sind. Die Intellektualität, die Begrifflichkeit ist es als sentimentales Erlebnis, als unmittelbare Wirklichkeit, als spontanes Daseinsprinzip, die Weltanschauung in ihrer unverhüllten Reinheit als ein seelisches Ereignis, als motorische Kraft des Lebens. Die unmittelbar gestellte Frage eben, was ist das Leben, der Mensch, das Schicksal? Nicht wahr? Seele und Schicksal, darum geht es immer auch in Dichtung und Essay, aber in der Dichtung geht es um das Leben, die Vielfalt, die sichtbaren Formen, die unendlichen Geschichten, die erzählt werden. Im Essay geht es eben um das Leben, das ultraviolette Licht. Wann immer wir in künstlerischen Formen schreiben, stellen wir die Welt als Symbol, als Schicksalsbeziehung dar, aber, so Lukács, ich zitiere, die Dichtung erhält vom Schicksal ihr Profil, ihre Form, Die Form erscheint dort immer nur als Schicksal. In den Schriften der Essayisten wird die Form zum Schicksal, zum schicksalschaffenden Prinzip. Das ist ein nicht leicht zu verstehender Unterschied. Wohlgemerkt, es geht um eine Differenz im Bereich künstlerische Form. Rein wissenschaftliche Texte mit Hypothesen fallen, wenn neue Tatsachen auftauchen. Nicht so der Essay. Lessings Literaturkritiken enthalten etwas Bleibendes. Im Vergleich zur Wissenschaft ist also der Essay eine künstlerische Form, aber doch anders als die Dichtung selbst. Die Dichtung, so Lukács, erhält vom Schicksal her ihr Profil, eben die Irrfahrten des Odysseus, und das Schicksal ist einmalig. Nur Odysseus hatte diese Irrfahrten. Nicht? Wilhelm Meister hatte ganz andere Dinge als Irrfahrt vor sich. Von daher werden die je wichtigen Dinge von den unwichtigen geschieden und es entsteht eine dichterische Form. Die Form umgrenzt einen Stoff, der, wie Lukács schreibt, ich zitiere, sich sonst luftartig im All auflösen würde. Zitat. Anders aber in den Schriften der Essayisten. Hier, wie gesagt, schreibt Lukács, wird die Form zum Schicksal schaffenden Prinzip. Und der Hauptgegenstand des Essays sind eben die Formen. Die Form, die Literaturkritik, die sich beschäftigt, in welcher Form etwas dargestellt wird. Der Essayist ist der, der das Schicksalhafte in den Formen erblickt, schreibt er. Zitiere nochmal, der Essayist ist der, der das Schicksalhafte in den Formen erblickt, dessen stärkstes Erlebnis jener Seelengehalt ist, den die Formen indirekt und unbewusst in sich bergen. Die Form ist sein großes Erlebnis, sie ist als unmittelbare Wirklichkeit, das Bildhafte, das wirklich Lebendige in seinen Schriften. Diese Form, die aus einem symbolischen Betrachten der Lebenssymbole entstanden ist, bekommt ein Leben für sich von der Kraft dieses Erlebnisses. Zitat Ende. Das ist die Reflexion auf die künstlerische Form, Tätigkeit des Essayisten. Wie kann sie aber nun selbst eine Kunst sein, eine künstlerische Form sein? Denn es ist ja keine Wissenschaft, die dort betrieben wird. Das ist die heikle Frage für Lukács. Wie kann Kunstkritik selber Kunst sein? Eine Paradoxie. Und an dieser Stelle der Lukács'schen Argumentation kommt nun ein Motiv herein, das für ihn durch alle seine dramatischen Konversionen hindurch bleiben wird. Die Form, eben das große Erlebnis des Essayisten, da schreibt er, ich zitiere, sie wird eine Weltanschauung, ein Standpunkt, eine Stellungnahme dem Leben gegenüber, aus dem sie entstand, eine Möglichkeit, es selbst umzuformen und neu zu schaffen. Das Schicksalsmoment des Essayisten ist also jenes, wo Dinge zu formen werden. Der Augenblick, wenn alle Gefühle und Erlebnisse, die diesseits und jenseits der Form waren, eine Form bekommen, sich zur Form verschmelzen und verdichten, es ist der mystische Augenblick der Vereinigung des Außen und Innen, der Seele und der Form. Zitat Ende. Anspielung auf den Titel der gesamten Sammlung. Das heißt, die Realität, auf die der Essayist sich bezieht, ist nicht das Schicksal, das zur Form gestaltet wird. Das macht der Dichter. Sondern die Formen selbst. Der Essayist richtet sich auf das Formproblem und mit dieser Frage nach der Form richtet er dann seine Fragen auf das Leben, seine Stellungnahme zum Leben, seine Weltanschauung. Für den Essayisten ist sozusagen das Endziel der Dichtung, das heißt das, was ein Künstler tut, eine Form schaffen. Das Endziel der Dichtung ist für den Essayisten geradezu der Ausgangspunkt. Der Essay spricht eben von den formhaften Resultaten her und fragt von hier aus zurück auf die historisch-gesellschaftlich-politische Wirklichkeit. Und weil der Essayist hier startet, wo der Dichter zu Ende ist, hat eben der Essayist ein geschärftes Bewusstsein für den Illusionscharakter der Dichtung. Das heißt, für Lukács, da ist im Zweige der Kunst, und der Essay ist eine Kunstform, in Zweige der Kunst ist etwas problematisch geworden. Also solange man naiv gedacht sich die Frage stellt, wie bringe ich die Vielfalt von Seele und Schicksal in die künstlerische Form, wenn ich zum Beispiel einen Campusroman über Freiburg schreiben würde, ne? Solange gilt dann die Form gleichsam als ein geglaubter Mythos. Wo aber die Form selbst thematisch wird, das heißt Stoff für den künstlerischen Essay, dort findet eine seltsame Bewegung der Problematisierung statt. Lukács schreibt, ich zitiere, wenn etwas einmal problematisch geworden ist und diese Denkungsart und ihre Darstellung wurde es nicht, sondern war es immer, so kann das Heil nur aus der äußersten Zuspitzung der Fragwürdigkeit, aus einem radikalen bis zu Ende gehen in jeder Problematik entspringen. Der moderne Essay hat den Lebenshintergrund verloren und auch der naive Glaube an den Wert des Buchs und was darüber zu sagen ist, ist ihm nicht mehr gegeben. Das Problematische der Lage hat sich fast zu einer notwendigen Frivolität im Denken und Ausdruck zugespitzt und bei den meisten Kritikern, also Essayisten, ist sie auch zur Lebensstimmung geworden. Zitat Ende. Frivolität, das ist, was ist das? Das ist ein nicht mehr ganz ernst nehmen können der Gestalt. Der Essayist muss sich in gewisser Weise frivol zum Formpluralismus verhalten. Welches ist ein gelungenes Werk? Wo stimmt die Gestaltung der Wirklichkeit? Welche Form ist eigentlich die wahrhaftere Form? Der Essayist braucht, um zu urteilen, als Literaturkritiker braucht er Maßstäbe. Woher soll er sie aber nehmen, wo er doch auch ein Künstler ist? Ein Künstler zweiten Grades freilich, müsste man sagen. Nun, 1911 hat Lukács noch einen bestimmten Rettungsanker, an dem er das festmacht. Andere Rettungsanker werden folgen. 1911 heißt es, ich zitiere, die Idee ist der Maßstab des Seienden. Das ist mit einem philosophischen Fachterminus Platonismus. Die Idee, schreibt er, ist der Maßstab des Seienden, aber Lukács fügt auch schon an, dass das ein Zauberwort ist, sagt er. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt lange über Kunst und die Kunstform Essay gesprochen. Was hat das eigentlich mit der Moderne zu tun? Nun, etwas signalisiert habe ich es schon, vielleicht auch durch die Betonung. Die Moderne hat ein Formproblem. Was ist ihre wahrhafte Form, ihre angemessene Form, ihre richtige Form, ihre wertvolle Form, wie immer Sie das qualifizieren wollen? Jünger, Sie erinnern sich, der fand eine Lösung. Nicht? Lächerlich ist nur eine Masse, nicht lächerlich ist nur eine Masse, nämlich das Heer. Bloch fand eine andere Form, nämlich die mystische Kirche, die Demokratie als Kirche. Anders jetzt bei Lukács diese Frage. Er handelt von Spezialisten in Sachen Form, den Künstlern, und er handelt von den Spezialisten der Spezialisten in Sachen Form, nämlich den Essayisten. Und das Hauptproblem der Essayisten, das heißt derjenigen, die über Kunstformen künstlerisch schreiben, ist, dass sie angesichts einer Vielfalt von Gestaltungen Urteile fällen müssen. Das ist gut, das ist miserabel, das ist Schund und das ist Kitsch und was für Urteile auch immer. Ihr Urteil über die Formen aber, so Lukács, ist ihre Stellung zum Schicksal. Es heißt ja auch nicht naiv die Seele und die Form, sondern plural die Seele und die Formen. Lukács schreibt gegen Ende dieses Essays, ich zitiere, hier wird die Existenzmöglichkeit des Essayisten erst recht bis in die tiefsten Wurzeln hinein problematisch. Nur durch die richtende Kraft der geschauten Idee, also Platonismus, nicht wahr, rettet er sich aus dem Relativen und Wesenlosen. Wer gibt ihm aber dieses Recht zum Gericht? Wer gibt ihm dieses Recht zum Gericht? Es wäre beinahe richtig zu sagen, er nimmt es sich. Aus sich heraus schafft er seine richtenden Werte. Aber nichts ist vom Richtigen durch tiefere Abgründe getrennt als sein Beinahe, diese schielende Kategorie eines genügsamen und selbstgefälligen Erkennens. Denn tatsächlich werden dem Essayisten seine Maße des Richtens erschaffen, doch er ist es nicht, der sie zum Leben und zur Tat erweckt. Es ist der große Wertbestimmer der Ästhetik, der Immerkommende, der noch nie Angelangte, der einzig zum Richten Berufene, der sie ihm gibt. Der Essayist, er ist ein Täufer, der auszieht, um in der Wüste zu predigen, von einem, der da kommen soll, von einem, dessen Schuhriemen zu lösen, er nicht würdig sei. Und wenn jener nicht kommt, ist er, der Essayist, dann ohne Berechtigung? Und wenn jener erscheint, ist er dadurch nicht überflüssig geworden? Ist er nicht durch diesen Versuch seiner Rechtfertigung ganz und gar problematisch geworden? Er ist der reine Typus des Vorläufers, und es scheint sehr fraglich, ob ein solcher nur auf sich gestellt, unabhängig also von dem Schicksal seiner Verkündigung, einen Wert und ein Gelten beanspruchen darf.
Zitat Ende.
Eine längere Passage, die ist zentral. Wir müssen sie auch etwas im Kopf behalten, und ich werde bei Gelegenheit immer wieder an diese Passage erinnern. Nicht nur für den weiteren Lukács, sondern auch für den Karl Schmidt, der ja eben beim Richter und beim Recht anfangen wird, und der wird fragen, wer gibt das Recht zum Gericht? Das ist eben eine staatsrechtliche Frage, und schließlich wird er 1935 sagen, der Führer schafft das Recht. Lukács 1911, beinahe richtig zu sagen, der Essayist nimmt sich das Recht, aus sich heraus schafft er seine richtenden Werte, das heißt, er wäre eben souverän, können wir sagen, aber eben, wie Lukács sagt, nur beinahe, eine schielende Kategorie ist das, denn der auf das Problemform verwiesene Essayist ist ja nicht der Dichter, der nach Maßstäben tatsächlich Werke schafft. Der Essayist ist zwar Richter, aber kein primärer Täter, Künstler, der Werke schafft. Er ist Vorläufer, Täufer, den Messias verkünden, den wir natürlich schon vom Bloch kennen. Und fraglich ist für Lukács, ob er nicht auch einfach abtreten muss, wenn ein großes Werk erscheint. Ja, meine Damen und Herren, noch handelt es sich das um ein Modell der ästhetischen Theorie, eine ästhetische Fragestellung der Kunstkritik. Zum Ausgang des Ersten Weltkriegs, als Vorschau gesagt, wird dieses Modell dann politisch werden. Ein wirklicher Maßstab wird tätig erfüllt werden und für Lukács, nämlich die tatsächlich geschaute Idee des revolutionären Proletariats als einer kreativen Größe. 1911 ist das alles noch ästhetische Theorie. Da schreibt er in Die Seele und die Form, ich zitiere, ruhig und stolz darf der Essay sein fragmentarisches, den kleinen Vollendungen wissenschaftlicher Exaktheit und impressionistischer Frische entgegenstellen. Kraftlos aber wird seine reinste Erfüllung sein stärkstes erreichen, wenn die große Ästhetik gekommen ist. Dann ist jede seiner Gestaltungen nur eine Anwendung des endlich unabweisbar gewordenen Maßstabs. Er selbst ist dann bloß etwas Vorläufiges und Gelegentliches. Seine Resultate sind schon vor der Möglichkeit eines Systems nicht mehr rein aus sich zu rechtfertigen. Der Essay ist eben lediglich als ein, der Essayist ist eben lediglich als ein Vorläufer gerechtfertigt. Er beinhaltet schon einiges, aber eben bloß das Warten ist die Hauptsache. Aber das Warten selbst, sagt er, ist schon, ich zitiere, eine seelische Tatsache von eigenem Wert und Dasein. Das Warten. Eine ursprüngliche und tiefe Stellungnahme zum Ganzen des Lebens, eine letzte, nicht mehr aufzuhebende Kategorie der Erlebnismöglichkeiten. Sie bedarf also nicht bloß einer Erfüllung, die sie aufheben würde, sondern auch einer Gestaltung, die sie, ihre eigenste, nunmehr unteilbare Wesenheit, zum ewigen Werte erlöst und errettet. Und diese Gestaltung, sagt Lukács, bringt der Essay. Und er fährt fort, der Essay ist ein Gericht. Doch nicht das Urteil ist das Wesentliche und Wertentscheidende an ihm, sondern der Prozess des Richtens. Zitat. Wir werden auch diese Stelle wiederlesen müssen, wenn wir zu Carl Schmitt kommen. Nicht das Urteil ist das Wesentliche und Wertentscheidende, sondern der Prozess des Richtens, das heißt die Tatsache, dass gerichtet wird, egal wie. Ja, zunächst sind aber noch ganz andere Bezüge herzustellen. Seit 1911 ist Lukács mit Max Weber und seinem Kreis beim Jour Fix in Heidelberg verknüpft. Ich hatte das schon gesagt. Sie erinnern sich an diese Webersche Rationalitätskritik. Es gibt viele Gesichtspunkte, von denen aus man rational sein kann. Und Aufgabe der verstehenden Soziologie ist es, den Gesichtspunkt zu rekonstruieren, den subjektiv gemeinten Sinn, wie etwa den Gesichtspunkt der Heilsgewissheit bei den protestantischen Gemeinden. Die Gesichtspunkte sind plural. Es gibt verschiedene Wertentscheidungen. Das ist Weber und Lukács kennt das alles. Bloch kennt das auch. Lukács und Bloch sind beide beim Jour Fix im Weberschen Hause sonntags morgens. Lukács und Bloch sind auch Freunde. Es gibt einen veröffentlichten Briefwechsel. Wir haben es, wie man heute sagt, mit Vernetzungen zu tun. Wo Bloch an Weber anschließt, ist leicht zu sagen. Bloch setzt dort an, wo die religiöse Sinnsetzung ins Spiel kommt, die Prophetie, genauer gesagt die messianische Prophetie. Wo setzt Lukács an? Auch bei Lukács steht ja die Frage des Sinnverstehens im Zentrum, aber nach den Ausführungen über den Essay als Kunstform muss man doch nun einiges präzisieren. Bei Lukács stellt sich die Frage nach dem Gesichtspunkt gleichsam auf zwei Ebenen. Erstens der Ebene der Dichtung. Der Dichter schafft aus seiner Sicht heraus einen sinnvollen Zusammenhang. Das war die These von Seele und die Form. Und an einer anderen Stelle schreibt er darin, das Leben ist nichts, das Werk ist alles. Das Leben ist lauter Zufall, das Werk ist die Notwendigkeit selbst. Das ist die Perspektive eines Dichters. Und die Devise lautet, wie er schreibt, hinaus aus den Zufälligkeiten. Das ist die eine Ebene. Frage nach dem Gesichtspunkt. Die zweite Ebene ist die des Essays, des Kritikers. Und diese Ebene ist eben, wie wir gehört haben, problematisch. Woher die Maßstäbe nehmen für die Beurteilung der Formen der geformten Werke. Max Weber, der die frühen Schriften von Lukács auch gelesen hat, hat das so charakterisiert. Er schreibt, ich zitiere Georg von Lukács, also auf das von und fehlende von gehe ich auch noch später ein. Georg von Lukács gehe von der Voraussetzung aus, es gibt Kunstwerke und fragt nun danach, wie ist das sinnvoll möglich? So liest Weber Lukács. Und Weber parallelisiert das mit seinen Thesen zur Theologie, die die Rationalisierung des religiösen Heilsbesitzes zu verstehen sucht. Nicht? Wir gehen davon aus, es gibt ein ewiges Leben und dann rationalisiert man darauf hin. Hier tut sich nun aber ein Problem auf. Der Soziologe Weber untersucht als Wissenschaftler und als sehr emphatischer Wissenschaftler, Werturteilsdiskussion, Sie kennen das, sucht er die Wege der Rationalisierung des religiösen Heilsbesitzes. Bloch, so könnte man ganz salopp sagen, treibt selbst Prophetie. Das haben Sie noch im Ohr. Aber was hat Lukács? Was tut Lukács? Der Essayist ist kein Wissenschaftler, das haben wir gehört. Er ist auch kein Künstler wie der Dichter, sondern ein Künstler eigener Spezies mit begrenztem Auftrag, Richten der Formen als Vorarbeit großer Werke. Wie ist das sinnvoll möglich? Und wenn Sie sich diese Frage überlegen, so merken Sie rasch, dass Sie hier mit dieser Max Weberschen harten Differenz von wissenschaftlichem Verstehen und Erklären einerseits und dem Setzen von Werturteilen andererseits, dass mit dieser harschen Differenz wenig anzufangen ist. Weber konnte sich, was die Wertfrage anging, auf diese Spaltung Wissenschaft und Weltanschauung festlegen. Für den Essayisten, ein Künstler besonderer Form, klappt das einfach nicht. Und auch Lukács kommt an dieser Stelle mit Weber nicht mehr weiter. Er kommt mit der ganzen neukantianischen Form nicht mehr weiter. Es passiert etwas anderes. 1912 bis 1914 rückt ein anderer Autor ins Zentrum, den wir aus dem letzten Semester kennen, nämlich der Philosoph Hegel. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Der erste Punkt war über Formen urteilen. Der zweite Punkt heißt problematisches Individuum in kontingenter Welt. Ja, meine Damen und Herren, Hegel hat bekanntlich zu allem was gesagt, auch zur Kunst, ca. 1500 Seiten Vorlesungen zur Ästhetik. Das ist nicht Bologna-konform. Er hätte nicht so viel schreiben sollen. Hegel hat, wie in anderen Bereichen auch, sein Verfahren, alle möglichen Selbstdeutungen und Auffassungen von Kunst, die es gibt, als einen historisch-systematischen Prozess dargestellt. Und ein Gedanke aus diesem Oeuvre, das Lukács auch später nochmal kommentiert, herausgegeben hat, ein Gedanke hat Lukács besonders fasziniert, weil er nämlich bei der Lösung seines Maßstabsproblems sich als hilfreich erwies. Und ich will das unverantwortlich kurz ausführen, wenn Sie so wollen, ein Mini-Diskurs. Also worum geht es in der Ästhetik? Es geht um Dinge, die schön sind. Der Begriff des Schönen. Der Begriff des Schönen wird bei Hegel nun auch in den verschiedenen Künsten untersucht. Und in eine historisch-systematische Reihe gebracht. Was ist Kunst? Bei Hegel ganz einfach. Kunst ist, sagt er, das sinnliche Scheinen der Idee. Also der schöne Schein. Es ist nicht echt, sondern es ist bloß Kino, nicht? Aber es ist schön und scheint sinnlich. Das schöne, sinnliche Scheinen der Idee. Es gibt also in der Kunst immer zwei Sachen. Es gibt ein geistiges, die Idee, und ein materiales Moment, das sinnliche Scheinen, dass man was sehen kann, hören kann, etc. Historisch-systematisch in dieser Reihe der Künste steht nun bei Hegel die Poesie am Ende. Also nur mal kurz, 1000 Seiten zusammengefasst. Das sinnliche Scheinen der Idee. Das fängt an bei der Architektur, dann wird es sozusagen vergeistigter in der Skulptur, mehr noch in der Malerei und Musik, und am Ende steht, wie gesagt, die Poesie. Nicht? Kunst ist das sinnliche Scheinen der Idee. Es geht immer um die Relation von Sinnhaftem und Ideellem. Also ich lese Ihnen das kurz vor. Bei Hegel, dieser Begriff des Schönen und der Kunst, schreibt er, muss sich nun ebenso auch in den Künsten selbst geltend machen. Wir begannen deshalb mit der Architektur, welche der vollständigen Darstellung des Geistigen in einem sinnlichen Element nur zustrebt, sodass die Kunst bei der echten Ineinsbildung erst durch die Skulptur angelangt und mit der Malerei und Musik um der Innerlichkeit, der Subjektivität ihres Gehaltes willen die vollbrachte Einigung sowohl nach den Seiten der Konzeption als der sinnlichen Ausführung wieder aufzulösen beginnt. Diesen letzteren Charakter stellt nun die Poesie am schärfsten heraus, insofern sie in ihrer Kunstverkörperung wesentlich als ein Herausgehen aus der realen Sinnlichkeit und Herabsetzen desselben, nicht aber als ein Produzieren zu fassen ist, das in die Verleiblichung und Bewegung im Äußerlichen noch nicht einzugehen wagt. Hegel schreibt, wie gesagt, dass die Poesie, ich zitiere, dass die Poesie die Totalität des Inhalts und der Kunstformen deshalb in sich aufzunehmen instande ist. Das ist nicht ganz einfach. Ich will es nur versuchen, etwas aufzulösen. Also erstens, die Poesie steht am Ende dieses Prozesses. Warum? Weil ihre Art der Kunstverkörperung schon ein Herausgehen aus der realen Sinnlichkeit darstellt. Denken Sie allein an die mageren, unsinnlichen Buchstaben, die Sie im Augenblick auf Ihr Papier schreiben. Nicht? Eine Zeichnung wäre sicherlich vielseitiger. Ne? Im Vergleich zur Plastik oder zur Musik im Ohrenschaus ist sozusagen Poesie wird immer unsinnlicher. Zweitens steht Poesie am Ende, weil diese Kunst die Totalität des Inhalts und der Kunstform in sich aufnehmen kann. Also ein poetischer Text kann eine Statue darstellen, aber nicht umgekehrt. Poesie ist eine Art Container, wenn Sie so wollen, moderner. Deshalb steht sie am Ende, sie kann das aufnehmen. Erstens also ist die Poesie eine Übergangsform zu dem, was bei Hegel dann folgt mit der Poesie, und nach der Kunst kommt dann die Religion natürlich und dann die Prosa des wissenschaftlichen Denkens. Und natürlich die Poesie ist auch nochmal aufgegliedert Die Poesie fängt nämlich an mit der Lyrik, dann kommt das Drama und dann kommt der Roman, der sich dann schon in die wissenschaftliche Denkweise weiterentwickeln kann. Ja, dann, also Poesie ist eine die Totalität der Künste aufnehmende Kunst. Das hebe ich hervor, denn beides wird für Lukács zentral werden. Poesie verweist nämlich jetzt auf die Möglichkeit eines Erringens der Totalität, und zwar doppelgesichtig im Hinblick auf die ganze Kunst, die Totalität der Kunstformen, und im Hinblick auf das, was folgt, nämlich die Philosophie und die Religion. Wir haben Gedankenlyrik, nennt man das ja, wir haben Konzepte der Philosophie in der Poesie, in der Religion. Sie bekommt eine gewisse Zentralstellung. Und mit diesem dialektischen Prozessmodell, wie man das nennt, kann eben Webers starrer Dualismus von wissenschaftlicher Analyse einerseits und Werturteil andererseits, echt hegelianisch, wie das Zauberwort heißt, aufgehoben werden. Und zwar aufgehoben als Momente eines Zusammenhangs, und das Zauberwort heißt Totalität. Und Resultat dieser Umorientierung, wenn man so will, vom Neukantianismus zu Hegel, ist ein Essay, nicht wahr? Was sonst bei Lukács? Ein Essay in dieser Zeit, der heißt Theorie des Romans, ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Geschichtsphilosophie, da merken Sie, ist der Anklang an Hegel völlig da. Ja, Sie werden rasch merken, dass Lukács die Kategorie Totalität im Vergleich zu Hegel sehr mobil einsetzt. Ich lese Ihnen auch den Anfang vor. Sie merken, es bekommt einen anderen Ton als der Anfang von Die Seele und die Form. Der Essay beginnt, ich zitiere, selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhält. Alles ist neu für sie und dennoch vertraut, abenteuerlich und dennoch Besitz. Die Welt ist weit und doch wie das eigene Haus. Denn das Feuer, das in der Seele brennt, ist von derselben Wesensart wie das der Sterne. Sie scheiden sich scharf, die Welt und das Ich, das Licht und das Feuer, und werden doch niemals füreinander fremd, denn Feuer ist die Seele des einen jeden Lichts und in Licht kleidet sich ein jedes Feuer. So wird alles Tun der Seele sinnvoll und rund in dieser Zweiheit vollendet in dem Sinn und vollendet für die Sinne, rund, weil die Seele in sich ruht während des Handelns, rund, weil ihre Tat sich von ihr ablöst. Das ist eine Beschreibung, womit er einsetzt, des Weltzeitalters des Epos, also etwa Homer. Die griechenhafte Orientierung mit den Sternen. Der Grieche, sagt er, kennt nur Antworten, aber keine Fragen, nur Lösungen, wenn auch rätselhafte, nur Formen, aber kein Chaos. Er sagt, es ist eine homogene Welt, diese alte Welt des Epos, und auch die Trennung von Mensch und Welt vermag die Einstoffigkeit nicht zu lösen. In der Moderne aber, und das werde ich nächstes Mal noch genauer ausführen, in der Moderne ist diese Homogenität aufgebrochen. In der Moderne haben wir es mit etwas anderem zu tun, nämlich mit kontingenter Welt und problematischen Individuen. Keine runder, homogener Kosmos mehr. Und das macht er dann klar an einer Analyse des modernen Romans, wo er sagt, wir Modernen können in einer geschlossenen Welt nicht mehr atmen. Das unterscheidet uns von den Griechen. Ja, mit Theorie des Romans mache ich weiter. Nur schon als ein Merkposten, ich weise noch mal hin, etwa gleichzeitig wird Carl Schmitt ein Buch schreiben über politische Romantik. Roman, Romantik, und ich werde die beiden auch miteinander in Beziehung setzen. Aber so viel für heute. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus